in der Schule eben nicht ruhig sitzen können, nicht mitmachen können. Ganz viel Regelverstöße. Wir haben viele Kinder, die auch schon Schulausschlüsse haben, über Wochen, über Monate manchmal. Wir haben manchmal auch Erstklässler, die schon Schulausschlüsse haben. Ich finde das dramatisch.
Ja, genau.
Was passiert mit Menschen und Kindern, die keine Ausbildung haben? Es gibt ein Recht, also sie müssen in die Schule und ich finde, sie haben ein Recht auf Schule.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Die Schulen haben wieder angefangen. Viele Kinder haben sich drauf gefreut. Viele Eltern auch, endlich wieder Alltag. Aber es gibt auch Kinder und Eltern, für die ist Schule der Ort, an dem sie bisher nur gescheitert sind. Und entsprechend schlecht ist natürlich auch das Gefühl, das sie mit diesem Ort verbinden. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Das IFO-Institut hat im Mai eine Studie herausgegeben, nach der der Bildungserfolg in Deutschland stark vom Bildungsgrad und Einkommen der Eltern abhängt. Und innerhalb Deutschlands haben sie auch noch auf die Bundesländer geschaut und festgestellt, am schlechtesten sieht es mit der Bildungsgerechtigkeit in Bayern aus. Kinder, deren Eltern wenig Geld und Bildung haben, haben also weniger Erfolg in der Schule. Was kann man dagegen tun? Wir haben heute eine Frau hier zu Gast, die weiß, wo man den Hebel ansetzen kann. Herzlich willkommen, Janka Muck.
Vielen Dank.
Sie sind Leiterin der heilpädagogischen Tagesstätte Neuperlach. Zuerst dachte ich ja, da sind wir irgendwie ganz weit weg vom Thema Bildungsgerechtigkeit. Sind wir aber gar nicht. Warum? Das versteht man, glaube ich, wenn Sie uns kurz erzählen, was Sie machen.
Genau, ich bin Leitung von der HPT in Neuperlach. Und wir arbeiten mit Schulkindern zwischen 6 und 14 Jahren, die besondere Schwierigkeiten haben mit sich, mit dem Leben, mit dem Elternhaus, überhaupt einfach teilzuhaben und teilzunehmen an Bildung. Und die Kinder kommen nach der Schule zu uns. Wir sind also wie ein Hort eigentlich nachmittags, Montag bis Freitag bis 17 Uhr und haben aber kleine Gruppen. Das heißt, es sind 8 Kinder und 2 Bezugspädagoginnen oder Pädagogen, die ganz intensiv mit den Kindern und den Eltern arbeiten.
Das ist ja ein Traumschlüssel, von dem alle Pädagogen träumen, oder?
Er könnte aber immer noch besser sein, weil diese Kinder schon ein großes Päckchen haben. Es sind Kinder, die aus dem Autismus-Spektrum kommen, die Lerndefizite haben, Entwicklungsverzögerungen, Sprachentwicklungsverzögerungen. ADHS ist natürlich auch eine Diagnose, die ganz oft bei uns auftaucht. Und sie brauchen ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten, da steht seelisch behindert.
Ich wollte gerade sagen, darf da eigentlich jeder hinkommen, der sich in der Schule da ein bisschen schwerer tut oder wo die Eltern einfach sagen, hey, die sind gut, da melde ich mein Kind an?
Nee, leider nicht, sondern es ist wirklich ein langer Weg für Eltern und für die Kinder, dass sie bei uns einen Platz bekommen. Sie müssen den Platz beantragen bei den Sozialbürgerhäusern hier in München. Dann braucht es ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten. Darauf wartet man zurzeit fast ein Dreivierteljahr, bis man einen Termin kriegt. Dann muss das geschrieben werden und dann entscheidet das Jugendamt, ja, dieses Kind braucht eine Integrationshilfe und die Eltern brauchen eine Hilfe zur Erziehung auch.
Aber dann ist es ja ziemlich erstaunlich, dass Sie überhaupt 6-Jährige da haben. Also fällt das dann schon vor der Schule auf?
Ja, und es gibt ja viele Integrationskindergärten auch. Und auch da ist ja, wenn es um Thema Einschulung geht, zu sagen, ah ja, diese Kinder brauchen vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es schon oft Gutachten, mit denen sie dann dorthin gehen können.
Das waren jetzt zum Teil Sachen, die tatsächlich eine Behinderung sind, wie das Autismus-Spektrum. Aber wir reden ja über Bildungsgerechtigkeit. Was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun?
Diese Kinder kommen oft schon aus prekären Lebenslagen auch. Ich meine, Autismus ist tatsächlich eine ganz klare Behinderung, aber vieles ist ja auch eine Kombination auch und es macht was auch mit Eltern. Wenn sie schon seit 6 Jahren hören, dass ihr Kind da irgendwie ein bisschen anders ist. Und auch sich überhaupt zurechtzufinden oder Hilfen zu finden, schon im Kindergarten zu wissen, ah ja, komisch, also eigentlich mit 3 sollte das Kind schon besser sprechen können. Viele wissen das gar nicht und denken, ah ja, die Muttersprache geht ganz gut, aber auch oft dann, selbst wenn man sie testet in ihrer Muttersprache, sind sie eben nicht gut genug, um in dem deutschen Bildungssystem klarzukommen. Und da wird diesen Familien einfach der Zugang zu Hilfen ist erschwerter, weil sie es nicht wissen und sich nicht auskennen. oder eben selber schon belastet sind.
Also umso erstaunlicher, dass Leute zu Ihnen kommen, weil ich höre Ihnen jetzt gerade zu und stelle mir vor, ich muss mich da durch diesen Bürokratie-Dschungel durchkämpfen, um diese Bescheinigung zu bekommen. Ich hoffe, den Eltern hilft irgendjemand dabei.
Ja, schon. Und es ist, die HPTN gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Wir haben gerade das 45-Jährige gefeiert diese Woche. Und es gibt natürlich in der Helferlandschaft, in den Kitas, in den Schulen, im Sozialbürgerhaus Menschen, die wissen, es gibt HPTN hier in München.
Genau, die wissen, dieses Kind
und dieser
braucht,
Weg ist es.
Ja. Das heißt, Sie sind schon ganz gut vernetzt, auch mit anderen Einrichtungen. Aber was macht Ihre Einrichtung denn dann so besonders? Also was machen Sie mit den Kindern? Was unterscheidet Sie vom normalen Hort?
Also erstens arbeiten wir nach einem Hilfeplan. Es wird ganz klar mit den Eltern, mit den Kindern und dem Sozialbürgerhaus geredet. Was soll denn das Kind lernen? Was möchte es auch lernen? Woran hat es auch Spaß zu lernen? Was sind denn auch die Ressourcen? Weil oft wird viel zu sehr auf die Defizite geschaut, was es alles nicht kann. Und ich meine, das weiß man selber, dass man an den Dingen, die man nicht kann, nicht gerne arbeitet. Und die sich dann hartnäckig halten.
Und verstärken, ja.
Und verstärken.
Das ist blöd bei Mathe.
Einfach da zu gucken, was kann ich denn eigentlich? Und es ist okay, so wie man ist. Und da einen Ort zu haben, einen Schutzraum, all das vielleicht noch zu lernen oder neu zu lernen, was man halt noch nicht kann. Und es geht sehr, sehr viel um Beziehungen. Die Kinder sind 2, 3 Jahre bei uns. Und ich meine, wir sehen einfach alles. Und wir können immer sofort reagieren und sagen, okay, so findest du keine Freunde, wenn du irgendeinen Ausdruck sagst da oder das einfach wegnimmst, ohne zu fragen. Und dann einfach zu sagen, ja, komm, versuch's nochmal.
Wir spielen die Situation nochmal durch.
Nach, und genau.
Und einfach so wäre es richtig gewesen.
Und Hilfestellung zu geben und Sachen auszudiskutieren und auch natürlich jetzt zum Thema Bildung zu sagen, wenn man mit 4 Kindern ein Erwachsener Hausaufgaben macht, kann man sehr gut schauen. Ah ja, jetzt ist noch 10 Minuten Zeit zum Lesen. Hast du das schon wirklich verstanden? Was brauchst du noch? Und auch einfach an die Kinder zu glauben, zu sagen, du schaffst das. Und es ist nicht so schlimm, wenn jetzt die Note nicht so gut ist. Nächste Probe wird vielleicht besser.
Also die Herangehensweise ist andersrum als in einem anderen Hort, wo man sagt, dieses Wissen muss in dieses Kind rein. Sie gucken, was kann das Kind und wo können wir schrauben, dass es da noch besser wird und da noch besser wird.
Und wir natürlich zusätzliche noch Fachdienste haben. Wir haben noch eine Kunsttherapeutin zum Beispiel im Haus, die ganz viele Dinge natürlich auch nonverbal über die Kunst ausdrücken kann. Wir haben psychologischen Fachdienst im Haus, der mit den Kindern in Einzel- oder in Kleingruppen arbeitet. Wir haben Ergo- und Logopädie im Haus, dass wir einfach wirklich gucken, was ist das Beste für die Kinder und was steht einfach auch an. Und wo können wir hingehen und gucken, dass sie eine Chance bekommen, in dem Leben zu bestehen.
Erzählen Sie doch mal, was Sie diese Woche so gemacht haben mit den Kindern.
Es sind ja oft diese Kleinigkeiten. Es ist an sich nicht anders als in einem normalen Hort. Es gibt Mittagessen, es gibt Lernzeit, wir basteln, wir gehen viel raus, machen Bewegung. Aber wir machen halt vieles sehr viel intensiver. Und wir arbeiten ganz intensiv mit den Elternhäusern und dem Bezugsbetreuersystem zusammen. Es gibt alle 4 Wochen Elterngespräche. Wir reden mit den Lehrern und Lehrerinnen gemeinsam mit den Eltern. Da schauen wir auch, dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen, dass wir uns absprechen, dass wir die Kinder mit einbeziehen, zu sagen, ja, was ist denn das, was dein Wunsch ist? Wo willst denn du in 2 Jahren stehen?
Das und manchmal ist es das kann ich nicht beantworten.
Manchmal ist es natürlich nur der Fußballverein, wo sie gerne hingehen wollen.
Aber das ist auch in Ordnung.
Ja. Okay. Und auch da haben wir Kapazitäten, auch mal zu begleiten, gucken, ob wir die Anmeldung hinkriegen oder ob wir Spendengelder irgendwo herbekommen für den Judo-Anzug, weil die Familie sich das vielleicht nicht leisten kann. Oder den Schwimmkurs. Es sind oft diese Kleinigkeiten und die brauchen Zeit und fachliche Kompetenz. Und das unterscheidet uns sehr und unterscheidet uns auch von den Lehrer und Lehrerinnen, die einfach ja 24, 25 Kinder in der Klasse haben und einen Lehrplan im Nacken. Wir haben keinen Lehrplan und manchmal ist auch Schule nicht das Wichtigste, sondern geht es erstmal darum, dass das Kind überhaupt wieder an sich glaubt und überhaupt irgendwas macht. Und wenn es dann nur Konzentrationsübungen macht, weil es die Schule schon so verweigert, ist das auch in Ordnung für eine Zeit lang?
Genau, das war jetzt gerade auch nochmal meine Überlegung. Das klingt alles so super kuschelig und nett und eigentlich hätte man das ja gerne für jedes Kind so. Was sind denn das für Kinder, kann man wahrscheinlich schlecht sagen, aber was haben die denn für Auffälligkeiten? Warum funktionieren die nicht in einer normalen Grundschule?
Es sind halt viele Kinder, die entweder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind, wie eben diesem Autismus, die einfach eine engmaschige Begleitung brauchen, Schwierigkeiten haben, sich in andere Kinder reinzuversetzen, eben sehr egozentrisch wirken und sehr zwanghaft. Jetzt ist 14.30 Uhr Lernzeit. So. Wieso steht da das und das? Und so dieses in der Schule eben nicht ruhig sitzen können, nicht mitmachen können, ganz viel Regelverstöße. Wir haben viele Kinder, die auch schon Schulausschlüsse haben, über Wochen, über Monate manchmal.
Die waren zwischen 6 und 14, ja?
Ja.
Also jetzt nicht irgendwie die 16-Jährigen,
Nein.
die dauerbekifft in der Ecke hängen oder sonst was machen, sondern 6- bis 14-Jährige.
Ja, wir haben manchmal auch Erstklässler, die schon Schulausschlüsse haben oder nur kommen, wenn die Schulbegleitung gesund ist. Und wenn die dann ausfällt oder ganz das Handtuch schmeißt, gelten diese Kinder manchmal als nicht beschulbar. Ich finde das dramatisch.
Ja, genau.
Was passiert mit Menschen und Kindern, die keine Ausbildung haben? Es gibt ein Recht, also sie müssen in die Schule und ich finde, sie haben ein Recht auf Schule. Und da ist eben so diese Verbindung, die Eltern zu unterstützen, dann zu sagen, notfalls kommen die Kinder auch vormittags zu uns, dann sitzen sie halt bei uns im Büro und machen ihre
Hausaufgaben. Ja, aber sie machen ja dann keine Schule.
Ich meine, ja, aber
immerhin
die Hausaufgaben, ja.
Eine vorübergehende Lösung, um die Eltern zu entlasten, damit die zur Arbeit gehen können, aber einem Kind die Schule zu verweigern, weil es schwierig ist, ist ja schon auch eine Nummer.
Aber es sind natürlich auch die Schulen oft auch am Limit. Ich verstehe auch die Lehrer und Lehrerinnen oder die Direktoren und Direktorinnen, weil sie sagen, nein, es kann nicht sein, das Kind darf den Stuhl nicht werfen auf andere Kinder.
Nee.
Ganz klar, da muss auch eine Grenze sein. Mhm. Auch wir setzen Grenzen, da ist echt Ende Gelände. Aber wir haben halt viel mehr Möglichkeiten und wir können halt notfalls immer mit einem Kind nochmal rausgehen, das beruhigen, das in Ruhe nachbesprechen. Für sowas ist in der Schule keine Zeit.
Ja.
Und das ist bei uns halt immer möglich. Die Krisen haben immer Vorrang und da kann man wirklich dann drauf eingehen. Und dann kocht es auch nicht so hoch und es entlastet die Kinder ungemein zu sehen, ah ja, dieses Kind hat jetzt auch mal Ärger.
Also das entlastet ja, die anderen Kinder.
Das bewundere ich, wie tolerant Kinder sein können. Ob ich als Kind mit manchen Kindern so tolerant gewesen wäre, weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, sie lernen so unglaublich viel, auch weil die Probleme so unterschiedlich sind. Kinder, die schlecht sprechen können oder Kinder, die sich schlecht an Regeln halten, immer ausflippen, nie verlieren können und dann sagen, ah ja, ich glaube, du hast doch gewonnen. Einfach, weil es geht ums Spielen. Es ist ja eigentlich im Endeffekt egal, wer beim Uno verliert oder gewinnt.
Ja, aber wenn dann da jemand da ist, der nicht verlieren kann, sind die anderen teilweise so tolerant, dass sie sagen, hey, er kann es halt nicht, dann machen wir das.
Genau, das muss er noch lernen. Der ist erst das erste Jahr da. So.
Ah, okay.
Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich glaube, das sind halt so die Basics, die man lernen muss als Mensch, wie man in sozialen Gruppen funktioniert. Wie man lernt, auch überhaupt, wie man es lernen lernt, was ich brauche, was hilft mir nicht, wie organisiere ich mich, hake ich das irgendwie noch ab, wie motiviere ich mich selber. Und das sind die Grundbausteine für ein besseres Leben nachher und für jemand, der dann auch eine Ausbildung machen kann, obwohl er vielleicht auf der Förderschule war.
Genau, also Sie haben im Vorgespräch erzählt, 2/3 ihrer Kinder gehen auf eine Förderschule. Das Förderschulkonzept in Bayern ist ja wirklich so, dass es auch durchgängig ist, dass man versucht immer wieder die Kinder in der Regelschule zu integrieren. Auf dem Weg helfen sie dann im Prinzip auch. Wie lange sind die Kinder dann bei Ihnen? Also gehen die, wenn die einigermaßen gut funktionieren in Klassen, dann auch nicht mehr zu Ihnen?
Ja, die Hilfe ist erstmal prinzipiell so auf 2 Jahre angelegt. Und dann wird manchmal auch ein 3. Jahr verlängert. Wir haben auch Kinder, die 4 oder mal 5 Jahre da sind, aber die sind oft aus dem Autismus-Spektrum, weil das kann man ja auch nicht heilen in dem Sinn. Und die brauchen einfach noch länger Unterstützung. Aber wir versuchen natürlich schon, uns überflüssig zu machen. Und es gibt schon auch viele Geschichten, die dann schon erfolgreich sind, wo die Eltern das dann alleine wieder schaffen mit den Kindern, wo man eine gute Schule oder die passende Schule gefunden hat. Manchmal auch nur den passenden Lehrer oder Lehrerin, wenn es einfach in der Schule schon man das schwarze Schaf ist. Manchmal hat man auch keine Chance und dann ist ein Schulwechsel und ein Neuanfang eine Chance, ja.
Wenn man inzwischen einige Sachen
gelernt hat
wie man in Gruppen funktioniert, ja. Aber es soll jetzt auch immer mehr Ganztagsschulen geben. Ist damit nicht auch so ein bisschen von den Problemen gelöst, wenn Eltern es nicht schaffen, ihre Kinder so zu unterstützen, dass sie in Gruppen funktionieren können? In der Ganztagsschule sind sie dann halt den ganzen Tag da und lernen das dann doch wohl schon.
Ja, ich meine, prinzipiell finde ich es ja toll, den Ausbau von Ganztag, weil es, glaube ich, vielen Eltern hilft, alleinerziehenden Müttern oder alleinerziehenden Vätern unglaublich hilft.
Aber hilft es der Bildungsgerechtigkeit, ist für mich die Frage dann
ja,
auch.
Ich glaube, ein Teil der Kinder ist dort wirklich gut aufgehoben. Das Problem ist aber, was ich sehe, dass für die seelisch behinderten Kinder der Ganztag nicht inklusiv ist. Sie schaffen es nicht. Wenn man mit großen Gruppen nicht klarkommt, mit viel Freiheit und viel, ja, ich gehe erst dorthin und dann dorthin und ich kann mich das aussuchen. Wenn ich mehr Struktur und mehr Regelhaftigkeit und mehr Klarheit brauche und kleine Gruppen, die werden den Ganztag noch weniger schaffen.
Weil da eigentlich noch mehr Gruppen sind, in die sie sich dann eigentlich einfügen.
Genau,
müssen.
Und höher,
die Schulklasse und dann wieder die Nachmittagsgruppe und die Sportgruppe.
Ja, beziehungsweise es wird viel so im Lernhauskonzept jetzt gebaut, glaube ich, die neuen Schulen, die umgestaltet werden. Aber da ist ein Lernhaus 100 Kinder. 100. Mhm. Das sind 4 Klassen.
Und Sie haben 8.
Und wir sind 8 mit 2 Pädagogen. Und das ist, glaube ich, schon der Hauptunterschied. Und klar wird da auch mit überlegt, ah ja, dann gibt es dann jetzt einen Raum, wo Therapien stattfinden können. Ein Raum für 100 Kinder für einen Nachmittag. Das sind da vielleicht 5 Therapien.
Da
bei
kommt
uns ist Ergotherapie, Sprachtherapie, Kunsttherapie, alle möglichen Sachen. Und wie oft wir auch einzeln mit Kindern in einzelnen Räumen sprechen müssen. Oder auch die Eltern da noch zum Krisengespräch dazu holen. Man braucht viel mehr Räume.
Wäre das denn Ihr Ziel, dass diese Kinder auf Regelschulen gehen? Wäre das gut, wenn all Ihre Kinder sich in so Ganztagsschulen gut aufgehoben, natürlich wäre es gut, wenn sie sich gut aufgehoben fühlen würden, aber wenn sie dort funktionieren könnten, so frage ich ja mal so rum.
Also ich glaube, das Ziel ist es natürlich schon immer, dass die Kinder in ein Regelsystem wieder teilhaben können, dass sie ein Teil, ein ganz normales Teil der Gesellschaft sind. Aber ich habe schon Bauchschmerzen, wenn ich in Bayern an das Schulsystem denke, und ich wenig Hoffnung habe, dass sich das die nächsten paar Jahre schnell ändern würde, dass wir wirklich inklusiv arbeiten könnten, alle miteinander, dann wäre es, glaube ich, schon gut. Aber im Moment ist dieser Ort Schule für viele dieser Kinder auch verbranntes Land. Sie gehen da nicht gerne hin. Die kriegen auch Bauchschmerzen und haben viele Fehltage, weil sie es dort nicht schaffen oder so negativ besetzt sind. Und das verhindert alles. Und dann ist gut, ist einen Wechsel zu haben in eine andere Einrichtung und einfach nochmal neu zu starten, egal wie der Tag in der Schule war, zu sagen, ah ja, hier ist keine Schule, sondern hier ist der Hort. Und der Schutzraum, wirklich der Schutzraum für diese Kinder, nochmal nachzureifen, noch neue Dinge zu lernen, ohne verurteilt zu werden, ohne benotet zu werden.
Jetzt sind Sie nicht die einzige Einrichtung in München, die so arbeitet. Es gibt insgesamt 46 Standorte und insgesamt 1200 Kinder gehen in diese Einrichtung. Bei Ihnen sind jetzt, wie viele Gruppen aber? Also wie viele Kinder kommen zu Ihnen?
Wir haben 3 Gruppen mit 8 Kindern, also insgesamt sind es 24 Kinder.
Da kennen Sie noch jeden Einzelnen richtig gut.
Ja, klar.
Und zwar alle von Ihnen.
Alle.
Und Ihre Einrichtung ist jetzt 45 Jahre alt, haben Sie eben, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und da haben Sie wahrscheinlich auch schon so einige Kinder mitbekommen, die inzwischen erwachsen sind. Sieht man da, dass sich das lohnt? Blöd gefragt, natürlich lohnt sich das, aber...
Wir haben so einen ehemaligen Stammtisch, da laden wir ehemalige Kinder und Eltern ein. Und es ist sehr unterschiedlich, wie viele kommen. Ganz unvermittelt rufen irgendwelche Erwachsenen jetzt an, die früher als Kinder auch noch vor meiner Zeit da waren. Jetzt gerade beim Jubiläum war ein ehemaliges Kind da, der inzwischen auch bei unserem Verein eingetreten ist, weil er was zurückgeben möchte. Der jetzt im mittleren Verwaltungsdienst eine Ausbildung gemacht hat und wirklich erfolgreich ist, ja. Wir haben einen, der Konditor geworden ist. Der hat früher schon immer sehr viel Süßigkeiten gegessen. Ich glaube, er hat seinen Traumberuf gefunden.
Aber das ist doch eine tolle Geschichte, oder?
Ja, genau. Und viele sagen eben, sie hätten es, glaube ich, damals nicht geschafft. Sie sind so dankbar noch und sie fühlen sich noch verbunden. Und sagen, ja, hier war jemand neben meinen Eltern, der an mich geglaubt hat, der mich unterstützt hat, egal was war.
Das könnt ihr auch so reflektieren jetzt so im Rückblick.
Und das macht das natürlich aus und das macht die Arbeit natürlich auch sinnstiftend. Und irgendwie, es ist auch anstrengend. Es klingt immer so
kuschelig.
Es klingt sehr kuschelig, aber die Tage sind wirklich so, dass man denkt, oh, war ich eigentlich heute nochmal auf Toilette, ja?
Weil das sind fordernde Kinder.
Es sind fordernde Kinder, es gibt viele Konflikte, es gibt natürlich auch immer Kinder. Und dann denk mal, was soll ich jetzt noch machen? Sie schaffen es in der dritten Klasse noch nicht von 1 bis 20 zu zählen an manchen Tagen. Und gestern konnten sie es und heute nicht. Die einfach ihre Grenzen haben. Und das auch auszuhalten, ist natürlich auch manchmal nicht schwierig. Und trotzdem, wenn man dann erlebt, dass sie dann trotzdem ihren Weg gehen. Und klar, werden nicht alle aufs Gymnasium gehen oder einen Abschluss machen. Aber manchmal ist ja auch gut, wenn sie ihren Platz später in der Behindertenwerkstatt finden. Aber einfach wissen, ah ja, da ist ein Ort, da wird mir geholfen. Das ist in Ordnung, so wie ich bin.
Aber es gibt auch viele Kinder, die den Sprung ins Berufsleben, in den ersten Arbeitsmarkt schaffen, dank ihrer Hilfe. Da sind wir dann bei der Bildungsgerechtigkeit. Also die würden es ohne Einrichtungen wie ihre nicht schaffen wahrscheinlich.
Da bin ich sehr von überzeugt, weil einfach das schon eine prägende Zeit ist. Und Kinder, wenn sie, sagen wir mal, 10 sind und sie waren 2 Jahre, bei uns ist das schon ein Fünftel ihres Lebens. Das ist viel, was man da bewirken kann. Und vieles, was vielleicht auch später erst als Jugendliche einem kommt oder man sich wieder dran erinnert. Manchmal rufen auch irgendwelche Kinder an und sagen, ja, kann ich mal vorbeikommen? Du musst mal schimpfen, ich will nicht mehr in die Schule gehen.
Was?
Also, ja, meinst du, es hilft? Ja, es hilft, glaube ich schon, ja.
Einfach, weil es über Beziehungen läuft.
Es läuft über Beziehungen.
Da gibt es diese Frau, die hat mal früher ganz toll auf mich geachtet und die hat mich geschimpft, wenn ich nicht gegangen bin. Ich brauche das, glaube ich, gerade mal wieder.
Es ist meistens nicht die richtige Hilfe, dass ich dann schimpfe, sondern zu gucken, was braucht es.
Aber kann man ja erstmal machen, oder? Ja. Und dann fragen, was ist denn los? Tun Sie das dann noch?
Ja.
Fragen Sie dann nochmal nach, das endet jetzt nicht mit dem...
Nein. Dazu ist einfach, glaube ich, zu viel von unseren Persönlichkeiten, von unserem Herzblut mit drinnen, dass immer wieder auch Eltern zwischendurch mal anrufen oder vorbeikommen und sagen, ah ja, kann ich vielleicht doch, auch die Eltern eben, könnt ihr die Bewerbung für mich ausdrucken, könnt ihr den Lebenslauf schnell mittippen oder dieses Formular von der Arbeitsagentur.
Verstehe ich nicht.
Ich verstehe es nicht.
Verstehe ich, dass Sie es nicht verstehen.
Wobei wir schon auch versuchen, dann uns abzugrenzen und zu sagen, ah ja, aber wir wissen, da in Perlach gibt es eine Stelle, die hilft dir, ich such's raus. Weil es gibt ja viele Hilfsmöglichkeiten, aber oft...
Aber man kennt sie oft nicht.
Genau. Kennt sie nicht. Und das ist sowas, was eben Bildungsgerechtigkeit verhindert. Wenn ich die Hilfen nicht weiß und nicht in Anspruch nehme. Und das gilt eben für die ganze Familie. Und wir versuchen da schon, mit der ganzen Familie auch zu arbeiten. Es ist ja oft auch nicht nur das Kind. Das zeigt vielleicht die Probleme. Aber oft, wenn man die Eltern und Familien kennenlernt, ist es ja auch oft tiefergehend. Und die Kinder sind manchmal auch nur so Symptomträger der Eltern. Irgendwas, was sie machen, hat ja vielleicht einen Sinn.
Das müssen Sie mir jetzt nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden.
Wenn ein Kind immer ganz viel auffällig ist und immer nicht in die Schule gehen will oder auch schreit oder was weiß ich.
Stühle wirft,
macht es das ja nicht, weil es bösartig ist, sondern aus einem guten Grund. Und es kann sein zum Beispiel, dass dann irgendwann rauskommt, naja, die Eltern streiten sich immer, aber wenn ich so schlimm bin, dann haben sie gemeinsam eine Sorge um mich. Okay. Manchmal erfüllen ja Kinder auch Funktionen innerhalb von dem Familiensystem. Das ist jetzt so ein bisschen ein plattes Beispiel, aber so.
Nee, aber so kann man es nachvollziehen, genau.
So ist es. Es kommen manchmal ganz spannende Dinge noch raus.
Und deshalb haben Sie bei sich auch Psychologen sitzen, die sowas vielleicht auch mal rausfinden können und ja, dann der ganzen Familie helfen eigentlich.
Ja.
Jetzt hängt das Ganze irgendwie an einer seelischen Behinderung. So heißt das Ding jetzt nun mal. Ich finde das ein bisschen komisch, weil was Sie mir jetzt schildern, ist ja zum Teil so, dass es Kinder sind, die in einer besser situierten Familie vielleicht gut klargekommen werden. Also es ist nichts Angeborenes, sondern weil die Eltern sich aus irgendwelchen Gründen nicht so kümmern können, werden die Kinder so, wie sie sind. Nämlich so, dass sie nicht in diesem Schulsystem funktionieren. Finden Sie das irgendwie schlimm, dass es über diesen Umweg, diesen Begriff seelische Behinderung gehen muss? Ich finde das komisch.
Ja, es hat halt so ein bisschen was mit der rechtlichen Rahmenbedingung zu tun. Es ist eine teure Hilfe.
Ja.
Und deswegen sind die Eingangshürden hoch. Und wenn man diesen Stempel der seelischen Behinderung hat, hat man Recht auf die Eingliederung. Das ist ähnlich wie einer körperlichen oder einer geistigen Behinderung. Und gleichzeitig ist unsere Hilfe aber auch eine Hilfe zur Erziehung, also eine Hilfe für die Eltern. Wir haben sozusagen beides in einem. Und es ist so, an irgendwas muss man es festmachen, welche Kinder welche Hilfen kriegen. Da verstehe ich natürlich auch die Stadt München, die sagt, ja, es soll nicht einfach jeder das kriegen. Wir sind keine Hausaufgabenhilfe, ja, in dem Sinn, ja.
Aber es ist ja im Prinzip jetzt nicht ein gesundheitliches Problem, das Sie da bekämpfen, sondern ein gesellschaftliches Problem.
Ja, und das tragen die Kinder aus. Ich denke, wenn jetzt die Klassen immer nur 12 hätten und da eine Pädagogin und eine Sonderpädagogin oder Pädagoge zusammenarbeiten würden, bräuchte man, denke ich, deutlich weniger HPTen.
Bei Ihnen, die Eltern, sind schon oft Eltern, die auch Hilfe brauchen.
Dass die Kinder so sind, wie sie sind, hat ja viele Ursachen. Und wir haben eben viele Eltern, klar, mit Migration, auch viele mit Flucht und traumatischen Lebenserfahrungen, die eben selber auch psychisch krank sind. Wir haben suchtkranke Eltern, depressive Eltern, Eltern in Trennung und Scheidung, die sich da zerfleischen und wo die Kinder einfach
leiden.
Es gibt Elternteile, die einfach sterben oder schwer krank sind. Und es ist gar nicht sozusagen, es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, es gibt einfach eine Situation, die dem Kind nicht gut getan hat und die Folgen hat.
Um auf die Frage zurückzukommen, die seelische Behinderung, das ist für Sie dann einfach diese Begrifflichkeit, die Zugang zu Hilfen schafft.
Genau.
Es ist jetzt nicht irgendwie die Einsortierung. Ja, eine Behinderung ist eigentlich in der Regel unumkehrbar. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich so an dieser Begrifflichkeit stört. Und Sie versuchen ja alles, um diesen Kindern einen Weg zu ebnen.
Ja, aber es ist ja ähnlich so wie bei, wenn man sagt, psychische Erkrankungen auch. Da gibt es welche, die eine Phase ausmachen im Leben. So ähnlich kann es mit der seelischen Behinderung auch sein.
Ah, okay.
Oder mit der Entwicklungsverzögerung. Man hofft natürlich, dass sich das Kinder aufholen können. Und Kinder sind ja unglaublich, was sie noch alles lernen können, ja? In welcher Schnelligkeit manchmal auch. Und sich das eben nicht verfestigen soll zu einer lebenslangen Einschränkung.
Genau, weil das, was Sie erreichen wollen, ist, dass diese Kinder wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft werden. Mhm. Im Idealfall sogar Steuerzahler, um es mal auf die Kosten wieder zurückzubrechen. Sie engagieren sich selbst auch eigentlich politisch, weil Sie Sprecherin eines Zusammenschlusses dieser Einrichtungen sind, oder?
Genau, es gibt in München die Fachage 78, wo sozusagen ambulant, teilstationäre und stationäre Einrichtungen zusammen mit der Stadt München sich austauschen und den Freien Wohlfahrtsverbänden. Und da bin ich mit zwei anderen Kollegen und Kolleginnen Sprecherin und tausche mich mit der Stadt München eben immer aus. Zurzeit reden wir auch viel mit den Stadträten und Stadträtinnen, einfach um auf die Situation der HPTen aufmerksam zu machen, zu sagen, Mensch, diese Kinder und diese Familien haben gar keine Lobby, wir fühlen uns da so ein bisschen vergessen in diesem Spannungsfeld zwischen Ganztag und Inklusion. Aber dass es eben Kinder gibt, die Schwierigkeiten haben, mit zu großen Gruppen wird zu wenig bedacht. Und wir haben eben viele Diskussionen auch über Weltbilder, Männer, Frauen, Religionen. Was darf man, was darf man nicht? Wie macht man Freunde? Wer ist ein Freund? Kann ich mehr als einen Freund oder eine Freundin haben? Das sind wirklich Themen, die die Kinder schon oft sehr beschäftigen. Und wo so viele Mittagessen über alle möglichen Themen geredet werden. Und das ist schon spannend, welchen Blick Kinder auch auf die Welt haben und welche Sorgen auch. Was passiert, wenn der Krieg aus der Ukraine bis nach Deutschland kommt? Ich bin doch aus einem Kriegsgebiet geflüchtet. Ich will keinen Krieg, es ist mir jetzt zu nah.
Stimmt, die haben die Erfahrung schon gemacht.
Ja, da im Gespräch zu sein und eben einfach offene Ohren und offene Herzen und Zeit zu haben und zu vermitteln, ja, du kannst mich alles fragen. Und nicht auf jede Frage werde ich eine Antwort haben, ja. Aber das ist das, glaube ich, was es uns ausmacht, da in der Beziehung aufzubauen als Personen zu diesen Kindern auf einer Ebene auch. Ja. Mhm. Klar sind wir auch sehr streng, aber eben trotzdem versuchten auf Augenhöhe zu sein und den Kindern zu vermitteln, wie man miteinander umgeht, damit sie später eine Chance haben im Leben.
Das klingt so ein bisschen nach Familienersatz. Also so sollten Eltern ja auch sein. Also du kannst mich alles fragen. Ich kann dir vielleicht auch mal was nicht erklären. Ich habe die Zeit für dich. Du bist auf jeden Fall gut, so wie du bist, weil du bist mein Kind. Und so bist du halt. Das klingt so echt nach erweiterter Familie. Oder
ja, wir sind schon so ein bisschen wie eine HPT-Familie. Auch die Kollegen und Kolleginnen sagen sowas. Wir sind eigentlich den ganzen Tag 8 Stunden hier zusammen.
Sehen uns euch häufiger als unsere Leute daheim.
Genau, als unsere Partner und Partnerinnen. Und auch die Kinder erleben es natürlich ein bisschen so, weil 8 Kinder hat schon was Familiäres.
Genau.
Wie eine Großfamilie. Und viele Kinder bleiben auch befreundet, auch nach der HPT-Zeit noch, weil sie eben gemeinsam viel erlebt haben und einen Weg gemeinsam gegangen sind und sich oft drüber unterhalten. Ah ja, weißt du, früher noch, da bin ich immer so ausgeflippt. Oder war ich eigentlich auch so schlimm wie der?
Ist ja süß. Wir haben eben schon mal ganz kurz über die Politik gesprochen, darüber, dass diese Kinder oft durchs Raster fallen. Und Sie haben vorher aber auch schon mal gesagt, das ist auch nicht ganz billig, was wir da machen. Wie sieht's denn mit der Förderung aus? Also zahlt die Politik dieses Geld gern?
Ja und nein. Also ganz klar ist, wir kriegen jeden Monat unser Geld. Wir verhandeln einmal im Jahr. Es geht sozusagen nicht nach so Fördergeldern, sondern wir verhandeln, kriegen Entgelt. Das heißt, pro Tag, pro Kind, pro Platz kriegen wir ein festes Entgelt, was ich jedes Jahr verhandle. Aber es ist eine teure Maßnahme. Und die Stadt München natürlich schon immer denkt, naja, vielleicht könnten wir da ein bisschen einsparen. Ist das eigentlich noch zukunftsfähig? Ist nicht inklusiv? Und andererseits verhindert genau diese Finanzierungslogik der Entgelt eine Flexibilisierung, weil ich werde genau dafür bezahlt, dass ich die Kinder von 11.30 Uhr bis 17 Uhr Montag bis Freitag betreue. Jetzt so diese Ideen, mehr Flexibilität reinzubekommen, dass man sagt, ah ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch mal in die Schulen gehen, so als pädagogische Schulbegleitung eine Zeit lang oder mal zu Hause noch mal mehr gucken könnten, dann wären die Kinder aber vielleicht kürzer da. Mhm. Das ist einfach schwierig in Veränderung zu bringen.
Machen Sie doch mal ein bisschen Werbung. Warum lohnt sich's denn, in Sie zu investieren? Was soll denn da am Ende dabei rauskommen gesellschaftlich? Wieso profitiert die Stadt, die ja Ihr Geldgeber ist, davon, wenn Sie diese Arbeit ordentlich machen?
Ja, die Stadt profitiert sicher davon, weil wenn Kinder in der Schule beschult werden können, wenn sie an sich glauben, wenn sie gelernt haben zu lernen, wenn sie gelernt haben, mit anderen Mitmenschen auszukommen, Freunde zu finden, sich zu vernetzen, Hilfe anzunehmen oder nach Hilfe zu fragen, werden sie ihr Weg gehen können, werden sie eine positive Entwicklung nehmen. Und das sieht man nach 45 Jahren bei so unendlich vielen Kindern, weil jedes Kind hat eine Chance verdient. Und egal, was es macht und wie es ist und was es gerade nicht kann, hat es Hoffnung verdient darauf, dass es gut ist und ein Teil der Gesellschaft, ein wichtiger Teil der Gesellschaft sein kann. Und ich glaube, da verschenken wir uns viel, wenn Kinder so abgestempelt werden und ja, irgendwie in die Schublade gesteckt.
Und von den Folgekosten, wenn Kinder nicht Teil der Gesellschaft werden, das würde wahrscheinlich noch eine weitere Sendung ergeben, aber
ja, es wird teurer, wenn man nicht hilft, ja, definitiv.
Es gibt so ein schönes Zitat und ich weiß nicht mehr von wem. Also noch teurer als Bildung ist nur keine Bildung.
Das trifft schon sehr.
Okay. Was würden Sie sich denn jetzt konkret wünschen für die nähere Zukunft?
Also ich würde mir wünschen für diese Kinder und Familien, dass sie gesehen werden, dass gut überlegt wird in den nächsten Jahrzehnten, wo sie einen Platz haben, um das zu lernen, was sie brauchen, in der Gruppengröße und auch mit dem Fachpersonal, was sie brauchen und mit der Kompetenz. Und es ist natürlich auch Fachkräftemangel, ist ein Riesenthema, auch in HPTen. Und da muss sich, glaube ich, was ändern. Und da muss nochmal die Gesellschaft besser hinschauen, wie kann man soziale Arbeit oder Erzieher und Erzieherinnenberuf besser, attraktiver machen.
Auf allen Ebenen
auf allen
sollte
Ebenen
man in diesem Sektor investieren genau.
Weil die Investition in die Kinder ist die Investition in die Zukunft.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Janka Moog von der Heilpädagogischen Tagesstätte Neuperlach. Ich bin schon sehr gespannt, was der KAB-Präses Michael Wagner zu unserem Thema zu sagen hat, denn er gibt uns gleich noch ein paar Denkanstöße mit auf den Weg. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.
Kabum, der Denkanstoß mit KAB-Diözesanpräses Michael Wagner.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieser über 2300 Jahre alte Satz erfreut sich großer Beliebtheit, passt ja sich doch bestens ein in das Denkschema des Ego-Kapitalismus. Besagt er doch, du selber hast es in der Hand. Du musst das Eisen deines Lebens nur ordentlich schmieden, dann wird es zum Hufeisen deines Lebensglückes. In Wahrheit eine sehr bequeme Ausrede. Sie übersieht, Menschen sind unterschiedlich ausgestattet und haben unterschiedliche Startbedingungen. Weder steht allen Menschen dieselbe Menge an Eisen zu, noch ist es von derselben Qualität. Und zudem besitzt nicht jeder dieselbe Kraft, um es mit dem Hammer bearbeiten zu können. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass Menschen bei unterschiedlichen Startbedingungen dasselbe Ergebnis erzielen können. Zwei Dinge verbergen sich hier. Zum einen, wenn ich mich so in meiner Komfortzone bequem zurücklehne, blende ich damit eine Vorstellung aus, die mir eigentlich Angst einflößt. Was wäre, wenn ich zu denen gehören würde, die chancenlos sind, sich ihr Glückshufeisen zu schmieden? Wie erginge es mir, wenn ich in armen Verhältnissen aufgewachsen wäre, in einer Familie, die flüchten musste, die arbeitslos ist, in der sich die Eltern scheiden ließen? Letztendlich verdränge ich die Angst, mir könnte es ebenso ergehen. Abwehrangst nennt das die Psychologie. Zu dieser Abwehr der Angst tritt ein zweites gesellschaftliches Element. Ich schiebe Verantwortung ab. Denn an den Verhältnissen, in denen sie aufwachsen, sind nicht die Kinder schuld. Verantwortung tragen diejenigen, die die schlechten Verhältnisse zulassen. Der Ego-Kapitalismus schafft deshalb so viel Reichtum, weil er Kosten und Verantwortung auslagert. Bezahlen müssen die, die eh schon wenig haben. Die Schuldenbremse tut ein Übriges. Sie spart. Doch wer spart, in Kinder zu investieren, verbaut deren Zukunftschancen. In der Wirtschaftswissenschaft gibt es den Ansatz, der die sogenannte Sozialrendite erforscht. Die Sozialrendite berechnet den Gewinn fürs Gemeinwohl, der sich durch solidarische Investitionen ergibt. Wenn ich etwa bei der Förderung von Lesefähigkeit 1 Euro investiere, erhält das Gemeinwohl einen Gewinn von 24 Euro. Aus 1 Euro werden 24 Euro. Eine HPT ist also nicht nur ein Schutzraum für Kinder mit seelischer Behinderung, sie stellt einen Schutzraum des Gemeinwohles dar. Eigentlich gleicht eine HPT einer Investmentbank. Und eigentlich müssten die Sozialpädagoginnen dementsprechend auch bezahlt werden, wie Investmentbanker. Denn ihre pädagogische Förderung trägt dazu bei, dass die Entwicklungschancen so gestaltet werden, dass Kinder mit seelischer Behinderung befähigt werden, ihres eigenen Glückes Schmied werden zu können. Oder frei nach Joseph Kardinal Kaidein, dem Begründer der christlichen Arbeiterjugend: Jedes Kind ist mehr wert als alles Gold der Welt. Denn in jedem Kind schlummert das Potenzial, aus seinem Leben so viele Hufeisen zu schmieden, um unser Gemeinwohl im Sinne Jesu lebenswert in Glück und Fülle gestalten zu können.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.